Kinderschutz Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz Podcast.
Ich grüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge des Kinderschutz-Podcastes. Und heute habe ich mal wieder zwei Gäste eingeladen. Mir gegenüber und total unnötig aufgeregt sitzt Agnieszka Maluga, die Professorin für das Lehrgebiet, hör zu, Bildung, Erziehung, Betreuung und Prävention in der Kindheit, ist auch hier an der Hochschule Koblenz. Du bist aber auch, und in dieser Funktion bist du vor allem auch heute hier, die Vorsitzende der Deutschen Kortschak-Gesellschaft. Und das bist du schon seit 2019. Habe ich alles nachgelesen. Mein anderer Gast sitzt mir leider nicht gegenüber, sondern ist über Zoom zugeschaltet und hoffentlich auch gut zu hören. Nämlich der studierte Soziologe Marcel Globisch. Ich hoffe, das spricht man auch genauso aus, Marcel. Sehr gut.
Perfekt.
Und zu dir habe ich recherchiert, dass du nicht nur an der Uni Gießen wichtige Projekte durchgeführt hast, und ich hörte auch schon von dem über 700 Seiten langen Handbuch, sondern vor allem engagierst du dich seit 2005 im Deutschen Kinderhospizverein in ganz unterschiedlichen Funktionen und Rollen. Und dann wurdest du im vergangenen Jahr mit überwältigender Mehrheit, habe ich gelesen, zum hauptamtlichen Vorstand gewählt. Und wenn wir das jetzt mal für die Zuhörenden so zusammenfassen, muss man ja sagen, wenn ich mir vorstelle, ihr zwei geht auf eine Party. Jetzt ist ja schon heute Freitag und jetzt sagen wir mal, heute Abend geht ihr auf eine Party. Und beruflich habt ihr jetzt sehr viel mit dem Thema Sterben, Tod und Trauer und dann noch bei Kindern zu tun. Verleugnet ihr, was ihr tut? Erfindet ihr Fake-Vitas? Was erzählt ihr, wenn euch jemand auf einer Party fragt, Marcel, was machst du denn so, Aga? Und du, was machst du beruflich?
Ja, ich kann gerne anfangen. Vielen Dank für die Einführung. Nein, ich verleugne das nicht. Ich mache das eigentlich schon zum spannenden Thema. Also ich sage, ich bin für die ganz tiefen Dinge verantwortlich. Also auf so Partys bin ich auch eher diejenige, die mit einem Rotwein 3 Stunden Gespräche führt. Da geht's dann darum zu fragen, was macht Leben lebenswert? Was macht Leben einzigartig? Und was bedeutet es, wenn wir sagen, auch Kinder sind Menschen und wollen auch das volle, breite Leben? Und dazu gehören auch Themen, die für uns Erwachsene nicht immer schön und einfach sind. Wir leben ja gerade in einer Welt der besonderen Krisen. Und ich muss sagen, ich habe bislang noch niemanden davonrennen sehen, sondern es waren eher dann aufmerksame, tiefe Gespräche.
Ja. Okay. Marcel, wie ist das bei dir? Erzählst du eine Fake-Geschichte oder was sagst du zu deinem beruflichen Alltag?
Ich frage sie zumindest nicht vielleicht so selbstbewusst wie jemand, der Versicherungen verkauft vor sich her. Das hat manchmal damit zu tun, bei uns im Verein geht so ein bisschen, wenn diese Frage oder das Thema aufkommt, der Begriff Partycrasher rum. Weil als solcher fühlt man sich dann manchmal, wenn andere dann ihre Geschichten erzählen von interessanten, wichtigen, aber doch etwas leichter bekömmlichen Berufsfeldern. Und dann antwortet man und dann gibt es immer 2 Reaktionen, die zum Standard gehören. Das eine ist die Reaktion ganz viel Bewunderung und quasi eine Verbeugung. Also dass man diese Arbeit macht, dann wird man quasi hofiert und ergänzt durch den Satz, das könnte ich nicht. Das ist das eine. Das zweite habe ich jetzt gerade vergessen, aber das macht, glaube ich, nichts.
Nein, die einen sind die Bewunderer und die anderen?
Ja, genau. Das andere ist, ich habe es wieder, mir ist wieder eingefallen, das andere ist so eine Schwere erstmal und eine Betroffenheit, die im Raum steht. Und da geht es mir aber ähnlich wie dir, Agnieszka, dass man das relativ schnell dann auch aufgehoben bekommt, weil ich ja dann nicht von der Arbeit erzähle, die nur von Traurigkeit, Krankheit, Tod und Sterben geprägt ist, sondern eben auch mit vielen schönen Momenten und das ist immer so der gemeinsame Punkt, wo man sich dann verbindet, dass man sagt, es ist eine sehr sinnvolle Arbeit und die mich erfüllt und viele andere auch. Und von daher macht uns das aber, das ist immer der letzte Satz, der sozusagen dann von mir kommt, im Einstieg, dass ich sage, das macht uns aber jetzt nicht per se schon zu besseren Menschen. Wir sind ganz normale Menschen und diese Zuschreibung, die möchte ich des Gutmenschen und ne, der Bewunderung, die würde ich doch ein Stück weit nicht so ganz für mich jetzt in Anspruch nehmen wollen.
Mhm. Aber dahinter steckt ja eigentlich, dass wir eine Gesellschaft haben, die sich schon per se ziemlich schwer tut, ne, mit dem Thema Sterben und Erkrankungen. Und da schauen wir schon nicht so gerne bei erwachsenen Menschen hin. Und jetzt wollen wir heute auch noch über lebensverkürzt erkrankte Kinder sprechen, also Kinder und Jugendliche, die eben sehr früh gehen müssen. Wie erklärt ihr euch diesen Widerwillen, der ja manchmal gesellschaftlich da ist und sicherlich eure Arbeit nicht so ganz einfach macht, ne? Ich meine, man muss ja dieses Thema auch erstmal und die Wichtigkeit, und da sind wir noch gar nicht bei pädagogischen Konzepten, ja auch sichtbar machen. Und da denke ich mir, also ich sag mal jetzt schon in der klassischen Kinderschutzarbeit, rennen wir ja nicht Türen ein, ne? Sondern ich sag mal misshandelte, vergewaltigte Kinder, meine Erfahrung, ist jetzt nicht so das, ne, wo man mit offenen Armen, euer super, da machen wir mal einen schönen Abend drüber. Logisch nicht. Aber es sind ja ganz wichtige Themen. Und jetzt kommt ihr mit einem, ja, also gefühlt ja noch sehr viel schwereren Thema. Also was würdet ihr euch gesellschaftlich, also wie erklärt ihr euch das? Und was denkt ihr, ne, Aga, du hast ja gerade auch schon gesagt, eigentlich ist das auch wichtig und das sind gute Gespräche. Also warum ist es wichtig für eine Gesellschaft, sich vielleicht nochmal anders mit dem Thema Krankheit, Tod und Sterben auch bei Kindern auseinanderzusetzen?
Ja, ich glaube, dass man diese Frage, warum das gesellschaftlich schwierig ist, gar nicht so schnell beantworten kann. Ich erlebe immer wieder ein Entsetzen über eine Umkehr einer natürlichen Situation, die als unnatürlich empfunden wird. Weil wir natürlich auf eine Zukunft hin leben. Wir sind Menschen, die auf einen bestimmten Punkt hin leben und da eher vor allem jetzt vor dem Hintergrund einer Zeit in der Kindersterblichkeit in Deutschland oder in Europa. Wir haben die Zeit überkommen, wo das Sterben von Kindern noch an der Tagesordnung war, wenn wir das so sagen wollen, aufgrund unterschiedlicher Dinge. Das erleben wir heute nicht mehr. Also wir leben in einer industriellen, beziehungsweise leben in einer Moderne, in der Kindersterblichkeit nicht vorkommt. Also ist uns das Thema sowieso schon fremd. Und dann ist es für uns als Menschen eine natürliche Abfolge, dass die Erwachsenen als erstes versterben und es unnatürlich ist, dass sie ihre eigenen Kinder auf das Leben hin begleiten, auf das Lebensende hin begleiten. Also ich glaube, diese Unnatürlichkeit schreckt viele ab. Und warum es aber dennoch wichtig ist, darüber zu sprechen, wenn wir auch vor dem Hintergrund von Bildung, Erziehung sagen, dass Bildung die Aneignung aller Phänomene des Lebens ist, dass wir Kinder, Jugendliche auf das Leben vorbereiten möchten, dann gehören da auch Themen wie Sexualität, Körperlichkeit, Leiblichkeit dazu und auch die Endlichkeit.
Ja, ja, Endlichkeit ist, glaube ich, ne, genau das. Es zeigt es halt und es zeigt vielleicht auch die Unberechenbarkeit, wie Leben ist. Und vielleicht zeigt es auch, dass es kein, ich sag mal, Abo auf ein gesundes Kind gibt, ne? Und das ist etwas, also ich habe überlegt, ob es vielleicht auch ganz wichtig ist, genau darüber öfter zu sprechen, um die Familien auch nicht alleine zu lassen, ne? Weil wenn das so tabuisiert wird, dann fällt das ja auch den Familien, die erkrankte Kinder haben oder auch, ne, jetzt gar nicht, ich sag mal, lebensverkürzt, sondern wenn wir jetzt an beeinträchtigte Kinder denken, ne, ist das ja auch sehr schwer, das dann zu adressieren. Marcel, wie siehst du das?
Ja, dann kann ich erstmal gut anknüpfen an das, was Agnieszka eben gesagt hat und glaube, dass es zum einen, wenn man nochmal schaut, was ist das Widerwillen, hast du ja eben, Katinka, in der Frage so als Wort nochmal benutzt. Ich glaube nicht, dass es ein Widerwillen ist, sondern ich glaube eher, es ist eine hohe Betroffenheit und ein Stück weit auch ein Schutzmechanismus, den ich selbst für mich nach jetzt fast 20 Jahren in der Kinder- und Jugendhospizarbeit durchaus auch nachvollziehen kann, weil das ist auch so eine Aussage, die von vielen kommt und die kann man im Grunde genommen auch nicht, sag mal, widerlegen oder sagen, das ist nicht so. Es wird immer von der größtmöglichen Katastrophe sozusagen gesprochen, wenn das eigene Kind so eine schwerwiegende Erkrankung hat und eben diese natürliche Abfolge, die du eben genannt hast, dann verschoben wird und das Kind eine lebensverkürzende Erkrankung hat. Das ist was, wenn man das auf, ich glaube, zwei gesunde Kinder, wenn ich das auf mich beziehe, dann komme ich an einen Punkt, dass ich dann selber auch so eine kleine Mauer dann auch ziehe und nicht immer sozusagen den Bezug zum eigenen Leben herstellen möchte. Und ich finde, deswegen haben die Menschen auch ein Recht darauf und deswegen, glaube ich, sind wir da beide sehr zurückhaltend im Sinne von, wenn wir darüber sprechen, dass wir, glaube ich, ein gutes Gespür auch dafür haben, auch bei einer Geburtstagsfeier, um nochmal an den Anfang zurückzugehen, zu merken, ob jemand offen dafür ist. Und offen heißt nicht, dass der kein Interesse hat und das abtut, sondern dass da vielleicht aus unterschiedlichsten Gründen, und das ist das, was du eben auch beschrieben hast, was da manchmal entsteht, sind Gespräche und es ist ein Thema, was eigentlich nicht im Alltag, was wir nicht mehr gewohnt sind, aber wo ich doch sehr erstaunt bin, wie viele Menschen dann doch in solchen Gesprächen einen eigenen Bezug haben. Hm. Also weil zum Beispiel eine Fehlgeburt entweder bei sich selber oder in der Familie und da ist das, also ist auch immer komisch bei diesem Thema, aber das Schöne, wenn man merkt, da ist ein Zutrauen der Menschen, dass sie sich öffnen und dann auch ihre eigenen Geschichten erzählen. Also das vielleicht nochmal zu dem Punkt. Und das Zweite, worauf oder was würde ich mir für die Familien wünschen? Nochmal so auf die Gesellschaft geguckt, ist es genau das, was du, Katinka, eben gesagt hast. Also dass wir also nicht Mitleid haben, weil das ist, glaube ich, das, was sie nicht gebrauchen können, so ein mitleidiger Blick und auch, das ist aber ganz schrecklich, euer Leben, sondern sie als Menschen, das sind sie. Also deswegen haben wir in der Namensgebung auch sehr darauf geachtet, dass wir nicht von lebensverkürzend erkrankten Kindern, sondern wir sprechen von Kindern, weil die sind zuerst Kind, Mensch, und dann haben sie die Erkrankung. Und dass sie so wahrgenommen werden und dass sie Teil dieser Gesellschaft sind. Und sie haben schon genug Kämpfe im Alltag. Und dass sie nicht um ihren Platz in der Gesellschaft noch kämpfen müssen, sondern akzeptiert werden, wie sie sind und dass ein Interesse dafür da ist. Für ihre Lebenssituation und eine Solidarität. Das würde ich mir wünschen.
Ja, absolut, da bin ich ganz bei dir. Und wenn wir jetzt nochmal so auf so ein paar Zahlen, Daten, Fakten, ne, weil, aber du hast ja gerade gesagt, das ist ja auch gar nicht mehr so üblich. Also ich sag mal, die Zeit der krassen Kindersterblichkeit haben wir ja Gott sei Dank bei uns in unserem Breitengraden auch schon lange hinter uns gelassen. Nichtsdestotrotz, also ich stolper ja immer darüber, ich sag mal, wenn ich irgendwo komme, ne, dann kommt das Thema Kinderschutz und durch Misshandlung getötete Kinder direkt mit durch die Tür. Und dann gucken mich immer alle völlig erschreckt an, wenn ich sage, es sterben jede Woche 3 Kinder durch Gewalt in ihren eigenen Familien. Das ist schon eine Hausnummer. Und ich habe jetzt auch noch mal in der Recherche für heute nachgelesen und war dann, also ich habe auch 2 Kinder, auch wenn sie jetzt schon junge Erwachsene sind, bin ich echt nochmal drüber gestolpert, dass jedes 15. Baby wirklich mit einer sehr großen Einschränkung geboren wird. Und da benutzt die Statistik, also die nehmen jetzt, ich sag mal, kognitiv, körperlich, aber eben auch chronische Erkrankungen, ne, alles mit dazu. Ich dachte erst, meinen die jetzt irgendwie mit einer geistigen Behinderung, aber also, da waren aber eben auch wirklich alle Krankheitsbilder mit dabei. Und ne, alleine das, also über 2000 Kinder mit Krebs auch wirklich jedes Jahr mit einer Diagnose konfrontiert werden. Also es ist schon eine große Zahl. Und insofern finde ich es wirklich wichtig, dass wir nicht nur heute, sondern eigentlich, ich glaube, viel öfter darüber sprechen müssten, damit genau die Kinder halt auch einfach mal anders gesehen werden. Weil es gibt auch noch Geschwisterkinder, ne, wo ich mal denke, ne, da muss man ja auch noch mal, ne, wie geht's denen eigentlich, wie kann man mit denen arbeiten? Aber das ist für mich jetzt gerade erstmal die Brücke. Und deswegen meine Frage an dich, Marcel, wie können sich denn unsere Zuhörenden denn überhaupt die Arbeit in einer Kinder- und Jugendhospizeinrichtung vorstellen? Also, weil wir, ich glaube, alle haben Ideen zu, was ist ein Erwachsenenhospiz? Was ist aber der Unterschied? Gibt es Unterschiede?
Ja, es gibt, der größte Unterschied ist, dass bei uns das Angebot der Begleitung ab der Diagnose einer lebensverkürzenden Erkrankung beginnt. Und wenn man das mit dem Erwachsenenbereich vergleicht, dann hat man zu Recht, das ist ja auch der Ansatz der Hospizarbeit für Erwachsene, dann ist es ja die ausschließlich letzte Lebensphase, in der dann Begleitung stattfindet. Und wenn man nochmal so den Weg eines erwachsenen Menschen, der dann eine schwerwiegende Erkrankung hat, dann endet, wenn er im Hospizkontext ist, da gibt es den Ambulanten im Erwachsenenbereich und den Kontext stationär, dann endet er im stationären Kinderhospiz sozusagen oder in der häuslichen Begleitung. Und die ist sehr zeitlich begrenzt. Bei uns muss man sich das so vorstellen, dass Familien, auch da gibt es ganz unterschiedliche Erfahrungen, die wir machen. Es gibt Familien, die sehr schnell den Kontakt zu uns suchen. Und es gibt andere, die sich da Zeit lassen und dann später erst den Kontakt zu uns herstellen. Und das heißt, wir haben nicht wenige Begleitsituationen, die über mehrere Jahre sich erstrecken. Und wenn ich jetzt auf den ambulanten Bereich schaue, in dem wir im Verein sehr aktiv sind, dann kann das sein, dass wir 15 oder auch 15 Jahre in einer Familie im häuslichen Umfeld begleiten. Und das bedeutet in dem Falle, die ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienste, die werden von einer Fachkraft, einer Koordinationsfachkraft, so ist die Bezeichnung, die kommt entweder aus der Pädagogik, also Sozialpädagogik, SozialarbeiterInnen, oder aus der Pflege, das sind so die Berufsgruppen, die sich da, auch was die Qualifizierung angeht, was die Anforderungen sind, in der Arbeit bewegen. Und die sorgen dafür, dass wir ehrenamtlich Mitarbeitende erstmal finden in Auswahlgesprächen, die in einem Qualifizierungskurs vorbereiten auf die Arbeit. Und die gehen dann, nachdem mit der Familie ein sogenannter Unterstützungsauftrag vereinbart wurde, beispielsweise einmal in der Woche oder auch zweimal in der Woche in die Familie und unterstützen dort im Alltag. Entweder das erkrankte Kind, Geschwister oder die Eltern, je nachdem, wie das gewünscht ist.
Okay, also man kann sich auch ehrenamtlich engagieren. Vielleicht wollen sich auch welche unserer Zuhörerinnen und Zuhörer auch dann bei euch melden und da mitmachen. Du hast gesagt, ihr guckt euch die genau an. Was spricht denn gegen ein Engagement? Also was muss ich mitbringen, um mich ehrenamtlich in der Kinderhospizarbeit zu engagieren, Aga?
Ja, also ich kann sagen, dass ich 2013, als ich in die Kinderhospizbewegung kam, über meine Forschungsarbeit, über Janusz Korczak, da kann ich nachher vielleicht gerne was dazu ausführen, eine Ausbildung gemacht habe zu einer ehrenamtlich Tätigen. Und dort gab es ganz formale Kriterien, erweitertes Führungszeugnis, ein Vorgespräch mit den Koordinatorinnen und Koordinatoren, wo erst einmal klar wurde, was ist die Zielsetzung meiner ehrenamtlichen Tätigkeit? Geht es hier um mich, weil ich vielleicht gewisse Wünsche befriedigen will bei diesem Ehrenamt, die mein persönliches Leben betreffen, weil ich vielleicht selbst in einem Trauerprozess bin, den ich noch nicht abgeschlossen habe? Oder habe ich wirklich den Wunsch, die Kinder, Jugendlichen, Eltern als Auftraggeber anzunehmen und sie zu unterstützen, also fast schon in so eine Art dienende Funktion oder Position zu gehen. Und in diesem Ausbildungskontext war es für mich auch als Pädagogin sehr spannend, dass wir sehr viel darüber gesprochen haben, die Kinder sind unsere Auftraggeber. Es ist natürlich ein Spannungsverhältnis, das haben wir auch erlebt. Wir haben viel darüber diskutiert, auch in den Supervisionssitzungen. Und dennoch kamen wir immer wieder zu der Situation, dass wir gesagt haben, es geht hier oft in letzter Konsequenz. Du darfst mich gerne korrigieren, Marcel, aber so habe ich das erlebt. Nicht um die Wünsche der Eltern, beziehungsweise natürlich darf man die nicht hinten runterfallen lassen, aber auch, es geht hier wirklich darum zu erspüren, was möchte das Kind, wie möchte das Kind die Zeit, die ich ihm schenke, erleben? Welche Tätigkeiten möchte es durchführen? Ob es das Geschwisterkind ist oder das von Krankheit betroffene Kind? So dass wir immer wieder schon auch viele ethische Diskurse geführt haben. Viele Diskurse zum Thema Kinderrechte, Elternrechte, das Spannungsverhältnis darin. Welche formalen Kriterien darüber hinaus die Koordinatoren, Koordinatorinnen haben, das kann ich jetzt so nicht weiter beantworten. Marcel, da kannst du vielleicht noch gerne ergänzen über die formalen Anforderungen an Führungszeugnis etc.
Aber ich würde da gerade erst noch mal dazwischen gehen, weil jetzt hast du ja gesagt, da gab es eine Ausbildung. Also im Ehrenamt gab es eine Ausbildung, was ich ja schon mal großartig finde. Ne? Weil ich bin eine offene Skeptikerin, was Ehrenamt innerhalb sozialer und Gesundheitsberufe angeht. Genau das, weil ich denke, manchmal engagieren sich hier Menschen zwar durchaus sehr motiviert, aber um was geht's hier eigentlich? Und dann denke ich natürlich auch oft, das ist eigentlich Fachkraftaufgabe. Ne? Da sollten Profis ran. Und jetzt hast du noch gesagt, Es gab Supervision. Mhm. Also da denke ich ja, wow, also wahrscheinlich kriegt ihr jetzt ganz viel Zulauf, weil ich sag mal, wo kriegst du heute schon noch als Fachkraft Supervision? Da musst du ja schon sehr drum betteln in einigen Settings der Kinder- und Jugendhilfe. Das hört sich ja erstmal richtig super krass professionell und gut aufgestellt an.
Also ich möchte gleich die Chance nutzen, um dafür wirklich zu werben. nicht aus Eigeninteresse, sondern weil das eine ganz intensive auch Erfahrung gewesen ist, die hochprofessionell begleitet worden ist. Also es war ein halbes Jahr, fast jedes zweite Wochenende, unterschiedliche Themenschwerpunkte.
Also die Ausbildung.
Ja, die Ausbildung, genau. In einem Kreis von unterschiedlichen Personen. Die Vorqualifikation spielte keine Rolle. Wir hatten quasi Ehrenamtliche, die aus unterschiedlichen beruflichen Settings kamen, aber auch schon im Ruhestand gewesen sind. Wir haben als Einzelsupervision, wir haben die Möglichkeit der Einzelsupervision gehabt, der Gruppensupervision, der Gespräche mit Palliativmedizinerinnen, Palliativmediziner, wir haben das Bestattungswesen kennengelernt, wir haben uns mit der Entwicklungspsychologie auseinandergesetzt. Also man wird vorbereitet, aber man ist kein Hauptamtlicher. Und ich sage mal, das Hospizwesen, ob für die Erwachsenen oder für die Kinder, lebt von einer starken Säule des Ehrenamtes, weil es so ist, meine Wahrnehmung, auch hier gerne dann die Korrektur, es geht nicht darum, dass wir Experten für das Sterben ausbilden. Mhm. Es ist ein sehr vulnerabler Prozess. Die Kinder haben das Recht auf die bestmögliche pflegerische medizinische Versorgung. Das ist Tabu für Ehrenamtliche. Mhm. Und wir sind auch nur bedingt für die psychosoziale Begleitung ausgebildet, außer man kommt mit einer Vorqualifizierung. Aber es geht hier auch um die Begegnung von Mensch zu Mensch. Weil wenn wir sagen, es geht auch darum, ohne es zu verromantisieren, aber auch eine Natürlichkeit herzustellen und sich nicht in eine Expertenschaft zu begeben, dann trage ich auch diesen Gedanken des Ehrenamts, auch wenn natürlich damit gewisse Unsicherheiten verbunden sein können. Aber ich sage, auch heute noch ist das Ehrenamt eine der tragenden Säulen der ganzen, ob Erwachsene- oder Kinder-, Jugend-, hospizlichen Tätigkeit.
Wie viele, Marcel, im Hauptamt seid ihr?
Wir sind im Deutschen Kinderhospizverein mittlerweile 170 Mitarbeitende. Das umfasst natürlich auch die Verwaltung, eben auch Bildungsreferentinnen. Also wir haben, muss man sich so vorstellen, neben den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdiensten, das sind 33 Standorte in Deutschland, da sind die Koordinationsfachkräfte. Und wenn man diese Mitarbeitenden im Hauptamt sieht, sind das so ungefähr 100. Muss man dazu sagen, keine Vollzeitstellen in der Regel, sondern häufig, und auch das ist ein Phänomen, was wir sowohl im Ehren- als auch im Hauptamt haben, sind es die Frauen. Also wir haben einen sehr, sehr hohen weiblichen Anteil, der bei über 90% liegt. Also von daher kann man fast in der weiblichen Form sprechen, weil wir Männer, ich bin ja selber einer der wenigen, doch absolut Raritäten sind in diesem Bereich. Und bei den Ehrenamtlichen ist es so, dass wir insgesamt so 1400 ehrenamtliche Mitarbeitende haben, die zum einen in den Diensten, das ist der große Anteil, aber auch, das ist so unser zweites Feld, die Kinderhospizakademie, muss man sich so vorstellen, dass wir dort Seminarangebote anbieten, auch für ehrenamtlich und hauptamtlich Mitarbeitende, aber im Schwerpunkt, wenn man auf die teilnehmenden Tage guckt, für die Familien. Also das bedeutet, dass sowohl die Familie als Ganzes an Angeboten teilnehmen kann, zum Beispiel Familienseminare. Das bedeutet aber auch, dass wir spezifische Angebote, und da, ich habe das gestern nochmal, das Akademieprogramm, also ein bisschen die Werbetrommel, weil da kommt wieder der Bogen zur ehrenamtlichen Mitarbeit. Man kann sich ehrenamtlich betätigen bei uns in der Deutschen Kinderhospizakademie und dann in Seminaren, die dauern von 3 Tagen bis zu einer Woche. Da kann man sich dann, wenn man zeitlich vielleicht im Alltag begrenzter ist, durchläuft man auch einen Qualifizierungskurs und kann sich dann dort einbringen. Ganz tolle Angebote. Es geht von Jugendbegegnungen in der Ferienzeit, weil das immer eine Zeit ist, wo die Familien nach guten Angeboten, wo ihre Kinder sich auch ausleben können und neue Erfahrungen machen können. Und zum anderen natürlich auch eine ganz praktische Anforderung, Die Sommerferien sind 6,5 Wochen lang und dann ist das schon eine Herausforderung, auch das als Eltern abzudecken. Da kann man in die 1:1 Begleitung gehen und es gibt dann spezifische Angebote für die jungen Menschen mit Erkrankung, für die Geschwister und für die Eltern. Also ein ganz umfassendes Gebiet an der Stelle.
Mhm. Das heißt, darf ich nochmal ganz kurz, also ich hänge immer noch also an diesem Punkt, dass das so wenig Männer sind. Ich meine, das ist ja jetzt im sozialen Bereich nichts Neues, ne? Dass wir eigentlich das Gender-Sternchen direkt durch ein großes oder kleines I ersetzen könnten. Aber was ist denn dein Erklärungszugang? Warum tun sich dann offensichtlich männliche Personen noch schwerer mit der Thematik oder grundsätzlich mit Engagement? Ich meine, machen wir mal ganz kurz nochmal hier eine kleine Schleife.
Ja, also ich habe da auch nicht die Antwort darauf, kann da nur mutmaßen. Also wenn man, ich bin ja wie gesagt jetzt 19 Jahre dabei und hatte das große Glück, vermisse das auch, in den ersten Jahren noch alle ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen kennenzulernen, weil ich in jedem Kurs damals noch in den ersten beiden Jahren in den Grundlagenkursen auch mit gewesen bin. Und wenn man so guckt, wie so die, sag mal, die Struktur ist vom Alter her und so von, wo bewegen sich die Menschen, also was haben die für einen Bildungshintergrund, dann kann man schon sagen, das hat sich auch nur unwesentlich in den letzten Jahren verändert, dass es häufig die Frauen, ich sag mal, mittleren Alters, damit meine ich jetzt 50 plus, teilweise auch schon dann nach der Rente, und dann hat das zum einen die Ursache, dass so die alten Modelle, nenne ich sie jetzt mal, dass die Männer sozusagen hauptberuflich tätig waren und Frauen vielleicht mit weniger Umfang, dass das immer noch auch bei uns spürbar ist. Und dann ist es eine Zeitfrage und noch nicht mal vielleicht zur allerersten Frage, dass Männer da per se eine größere, weiß nicht, Zurückhaltung haben, was das Thema angeht. Da mag es vielleicht auch was dran sein. Das ist für mich immer ein bisschen schwierig, weil ich die ja so nicht habe. Und da komme ich so ein bisschen an meine Grenzen und versuche, wehre mich da auch immer, weil es gibt auch den Satz, wenn es um das Thema Trauer geht, Frauen trauern anders als Männer. Und dann habe ich das irgendwann im Kurs auch dann dort auf die PowerPoint-Präsentation gebracht und habe dann gefragt, wie seht ihr denn das? Da haben alle gesagt, ja, ja. Dann habe ich gefragt, was heißt das jetzt, wenn ihr einem Vater zum Beispiel begegnet? Behandelt ihr den dann anders? Und dann wurde es sehr still. Mhm. Ne, weil man sich dann fragt, das ist eben auch etwas, da würde ich nochmal den Bogen gerne nochmal einmal zurückgehen zu der Sequenz von eben, wenn es darum geht, was sollten ehrenamtlich Mitarbeitende mitbringen? Oder auch nicht, was ist Ihr Auftrag? Ich fand es nochmal sehr schön, Agnieszka, dass du eben gesagt hast, was ist die Zielsetzung? Also was möchte ich? Und dass es ja nicht um mich geht als Begleiterin oder Begleiter, sondern Auftraggeber sind die Familien und insbesondere das erkrankte Kind. Das habe ich auch das Erkrankte zuerst genannt und nicht das Kind. Zum Beispiel, wenn man selber drüber stolpert. Da ist immer die Frage auch, das ist eine Ambivalenz, in der wir uns bewegen. Wir wollen natürlich bestmöglich vorbereiten, weil es ein sensibles Arbeitsfeld ist und die Familien sich darauf verlassen müssen, dass da Menschen zu ihnen kommen, die eine gewisse Grundeinstellung, da sage ich jetzt Grundhaltung, mitbringen. Es geht ganz viel um Haltung, herauszufinden, wie können wir uns da annähern und herausfinden, was hat der Mensch, der da kommt, für eine Haltung. Und wenn wir feststellen, erst im Erstgespräch oder auch im Rahmen eines Kurses, dass wir eher den Eindruck haben, jemand weiß sehr genau, was für andere Menschen gut ist, dann werden wir hellhörig. Wir würden auch ein Fragezeichen haben, wenn wir merken, dass jemand noch in einer akuten Trauersituation selber steckt. Mhm. Das sind Gründe. Oder wir sagen, so 5 Stunden in der Woche, das ist sowas, was wir an zeitlicher Kapazität für diejenigen, die im ambulanten Bereich tätig sind, als Vorgabe oder als Angabe machen, wenn jemand die Frage stellt, wie viel Zeit muss ich mitbringen. Das sind nochmal so andere Parameter, wo wir dann schon gucken, dass das auch gut passt. Und das muss man einfach auch so sehen, ich habe gesagt, längere Begleitung. Familien, insbesondere auch Kinder, wenn wir jetzt Kinder haben, das ist der Großteil, in dem wir in der Kommunikation miteinander vor Herausforderungen stehen, also wo wir, die verbal als Begleitende miteinander kommunizieren, nonverbal zum Beispiel, dann nur kommunizieren können. Und das hat natürlich große Herausforderungen. Umso wichtiger ist es da, wenn wir langfristig begleiten, auch langfristig Menschen drin zu haben, die eine Beziehung aufbauen, die selber eine Sicherheit gewinnen und wo auch der begleitete Mensch eine Sicherheit hat und sich nicht wieder jedes Mal auf jemand Neues einstellen muss. Mhm. Und all das ist natürlich schon eine gewisse Ambivalenz. Mhm. Weil wenn da zum Beispiel eine sehr geeignete Person kommt, die studiert, und wir wissen, die studiert vielleicht jetzt nur noch einen gewissen Zeitraum in dieser Stadt, wie gehen wir damit um? Wir möchten die Person natürlich binden und dann ist es manchmal so ein Abwägen, was sozusagen dann auch gewinnbringend für alle Beteiligten ist. Und das Letzte vielleicht noch, du hast eben, Katinka, gesagt, das Wort Fachkräfte kam da auch nochmal. Ich erinnere mich an eine Situation, die habe ich nicht selber erlebt, sondern das hat mir Günther Tesma erzählt. Günther Tesma hat damals den ersten ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst mitgegründet in Berlin. Und er sagte dann, naja, es gab damals in einem Grundkurs für Ehrenamtliche, gab es die Frage einer Lehrerin, also die war von Berufs wegen Lehrerin, die sagte dann, Herr Tesma, wie viel Pädagogik darf ich denn sozusagen von meinem Hintergrund da einbringen in der Familie? Dann hat er nachgedacht und hat gesagt, naja, eigentlich gar keinen. Weil du bist nicht Lehrerin, sondern du begleitest hier als ehrenamtliche Mitarbeiterin und du hast per se keinen pädagogischen Auftrag. Klammer auf, wenn jetzt das gesunde Geschwister jedes Mal, wenn man mit ihm ins Kino geht, dem Kassierer, der Kassiererin vor Schienbein tritt, da gäbe es einen pädagogischen Auftrag zu sagen, das ist jetzt nicht das, was sozusagen angebracht ist, aber es geht nicht darum, jetzt per se da einen pädagogischen Auftrag zu haben oder zu sagen, naja, jetzt setzen wir uns mal hin und ich habe gehört, du hast ja keine guten Schulnoten, jetzt machen wir mal Hausaufgaben zusammen, sondern der Auftraggeber, um bei dem Bild zu bleiben, ist das Kind. Und wenn das Kind spielen will, dann können die Schulnoten so schlecht sein, wie sie wollen. Das hat uns überhaupt nichts anzugehen.
Hm. Okay, jetzt sprichst du natürlich von der Lehrerin. Ne, also ich rede natürlich von anderen Fachkräften. Ne? Also ich meine, aber da machen wir jetzt keine eigene Sendung drüber, über was der Unterschied ist zwischen, ich sag mal, ich mache soziale Arbeit professionell oder ich engagiere mich in so einem Feld ehrenamtlich. Ich würde jetzt einmal, Agnieszka, weil du hast ja 311 Seiten geschrieben über die Rechte des Kindes und der Tod. Und da geht es ja, ich habe natürlich nicht alle 311 Seiten durchgelesen, ich habe quer gelesen und es geht ja viel auch da in der Tat um pädagogisches Arbeiten mit Kindern und vor allem um die Kinderrechte, ne, in diesem Prozess. Aga, 311 Seiten.
Ne? Da sind wir. Jetzt,
ne? Genau, da
bei Korczak.
Genau, da sind wir bei Korczak.
Wir sind bei Korczak. Ohne Korczak geht's für mich nicht. Weil ich über den Pädagogen und Kinderarzt Janusz Korczak überhaupt zur Kinderhospizarbeit kam. Ich habe in meiner ersten Pädagogikvorlesung kam der Professor rein und sagte, heute lernen Sie einen Pädagogen kennen und den dunkelsten Satz der Pädagogik. Also so hat er unsere Aufmerksamkeit gekriegt und dann sagte er, Janusz Korczak forderte das Recht des Kindes auf den Tod. Und ja, ich weiß ja nicht, wie es Ihnen jetzt geht, wenn Sie dieses Recht hören. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Recht, von dem wir selbstverständlich sagen würden, das ist das Erste, was uns einfällt, wenn wir an Kinder denken. Und mich hat das so lange beschäftigt, dass ich beschlossen habe, okay, wenn ich schon promovieren will, Lebenszeit ist rar, dann möchte ich das zu einem Thema machen, wo mein Herzblut auch dabei ist. Und ich habe mich gefragt, was ist das Recht des Kindes auf den Tod? Was meinte Korczak? Es ist übrigens ein Tabu in der Korczak-Pädagogik. Dieses Recht wird nicht gerne in den Mund genommen. Dann wird immer gesagt, ja, aber er meinte eigentlich das Recht des Kindes auf Leben. Dann sage ich immer nein. Er hat sich sehr viel Gedanken darüber gemacht, was er schrieb. Wir müssen verstehen, das war vor 100 Jahren ein Mensch, der in einer Zeit gelebt hat, wo natürlich Kinder anders aufgewachsen sind. Und er als Mediziner 7 Jahre lang ein Kinderhospital geleitet hat. Und erlebt hat, was es bedeutet, Kinder im Sterbeprozess zu begleiten, 1910. Das war das eine. Das andere war, er sagte oder formulierte einen für die Pädagogik radikalen Satz in seiner Konsequenz, das Kind wird nicht erst zum Menschen, es ist schon einer. Ganz banaler Satz, in der Konsequenz radikal, weil es bedeutet, wir erziehen Kinder nicht zu Menschen, wir erziehen und bilden sie als Menschen. Und jetzt sind wir bei der Frage nicht, was ist der Tod, sondern was ist das Leben? Das Leben ist endlich. Wenn also ein Mensch endlich ist, ist es das Kind leider auch. Und da wir nicht wissen, wie alt ein Mensch wird, tragen wir Verantwortung dafür, pädagogisch gut zu begründen, warum wir in Bildungsinstitutionen über das Leben von Kindern verfügen. Das war also ein kleiner Ausschnitt seiner Perspektive. Und dann habe ich mich gefragt, und was ist das Recht des Kindes auf den Tod heute? Wer kann mir hier Antworten geben? Und so bin ich zur Kinderhospizbewegung, habe eine Ausbildung gemacht zur ehrenamtlichen Kinderhospizbegleiterin, habe den Deutschen Kinderhospizverein kennengelernt, den Bundesverband Kinderhospizarbeit kennengelernt, die Kinderhospizakademie und habe dann die drei Rechte von Korczak, das Recht des Kindes auf den Tod, das Recht des Kindes auf den heutigen Tag und das Recht des Kindes, das zu sein, was es ist, als eine Art Analysenetz auf die Kinderhospizbewegung ausgeworfen und habe im Grunde Korczaks Pädagogik überall in der Kinderhospizbewegung erlebt. Ich habe Eltern gefragt, und das ist sicherlich eine Herausforderung, hat das Kind ein Recht auf den Tod? Finden Sie, das ist ein zynisches Recht? Und Eltern, Mütter, Väter, aber auch andere Menschen haben mir berichtet, nein, sie erleben das für sich manchmal als ein Recht, das unfair ist, wenn dieses Recht zu früh kommt, aber als ein Recht, das sich zum Beispiel dadurch gezeigt hat, dass Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit gegeben wurde, informiert zu werden über ihre Diagnose, über Therapiezieländerungen oder über den Therapieverlauf, weil man gesagt hat, Kinder haben ein Recht auf den Tod als ein Thema im Leben. Und wenn wir bei der UN-Kinderrechtskonvention sind, dann heißt das, sie sollten entwicklungsgerecht und adäquat die Möglichkeit bekommen, informiert zu werden und vielleicht sogar über partizipative Entscheidungsfindungen mit in die Gedanken darüber zu gehen, wie kann es weitergehen. Ich habe beispielsweise Familien erlebt, die ihre Kinder unabhängig vom Alter, 3, 4, älter, angehört haben, wie es ihnen geht, welche Gefühle aufkommen, die Perspektiven der Kinder angehört, um dann gemeinsam, nicht alleine, das wäre fahrlässig, Kinder sind dazu nicht in der Lage, aber um gemeinsam mit Kindern, mit Unterstützung des palliativen Teams, der Ehrenamtlichen, der Koordinatorinnen, eventuell auch zu der Entscheidung zu kommen, das Therapieziel zu verändern und auch in eine Sterbephase überzugehen. Das hat mich tief beeindruckt. Und ich möchte nicht, dass wir zynisch werden. Das ist nicht toll. Das ist gezwungenermaßen innovativ, weil es gäbe andere Wege. Man kann das Kind belügen und man kann das Kind manipulieren auf eine gewisse Art, aber nur eine gewisse Zeit lang. Und die Resonanz aus dem Kinderhospizumfeld war, dass man mir gesagt hat, es ist so schwierig, diesen Weg zu gehen, aber alle anderen haben sich als noch schwieriger erwiesen, wenn wir das Kind nicht mitnehmen.
Also das, wenn wir das jetzt nochmal runterbrechen, ist das ja, ich sag mal, eine der Hauptforderungen ja grundsätzlich, auch in der UN-Kinderrechtskonvention, also die Beteiligung und das Beschwerderecht von Kindern. Und hier eben auch mitzubestimmen, wie bin ich, also auf welche Art und Weise lebe ich die Erkrankung und dann letztendlich auch das Sterben.
Ja, und was ist für mich Lebensqualität? Also ich erinnere mich aus dem Kurs zur Ehrenamtlichkeit, wir haben immer wieder darüber gesprochen, es gibt nicht die Definition von Lebensqualität. Mhm. Jede Familie muss für sich entscheiden, was für sie Lebensqualität ist und auch was Lebensqualität des Kindes selbst ist. Und sobald das Kind in der Lage ist, sich verbal zu äußern oder ich befähigt worden bin, nonverbal das Kind so zu beobachten, dass ich meine, zu verstehen, was es für ihn wäre, dann ist die Lebensqualität dieser Familie Ausgangspunkt für Entscheidungen und wir dürfen sie nicht bewerten. Auch wenn sie für uns schwierig sind.
Das ist natürlich ein Grundsatz komplett innerhalb der sozialen Arbeit, ne? Und das ist immer, ne? Ich meine, deswegen bin ich jetzt nochmal bei Professionellen, weil letztendlich, ne, das ist ja ein Reflexionsprozess, ne? Den würde ich jetzt im Ehrenamt erstmal immer nicht so krass verlangen, wie ich das natürlich von Fachkräften verlangen würde. Und dann bin ich jetzt wieder bei Supervision, aber ihr gebt Supervision. Insofern wäre das natürlich hier auch ein ganz wichtiger Punkt. Aber Marcel, was ich dich jetzt gerne fragen würde, Aga hat das ja jetzt nochmal auch historisch, auch theoretisch, ne, mit der Korczak-Pädagogik begründet. Wie habt ihr denn dann die Rechte der Kinder, die ja, ne, ich sag mal, auch in unserem Grundgesetz und natürlich im SGB VIII verankert sind, und dann haben wir natürlich auch die UNKRK schon 92 ratifiziert, habt ihr die irgendwie in eurer Konzeption mit berücksichtigt, weil dass ihr die ja vor Ort lebt? Auf jeden Fall. Aber wie habt ihr dieses Rechtsgerüst eingebaut bei euch?
Es ist sehr interessant, wenn man unsere Entwicklung sich anschaut. Wir sind 1990 von 6 betroffenen Eltern gegründet worden, also deren Kinder lebensverkürzend erkrankt waren. Und ein Stück weit kann man sagen, dass die natürlich sehr stark auf die Kinderrechte mit ihrer Elternbrille, auch da gibt es natürlich die Einschränkungen, die du eben genannt hast, aber erstmal im Besten, was man sozusagen erstmal ihnen zuschreiben würde als Eltern. Und von daher haben wir weniger formal. Das Wort Kinderrechte zum Beispiel kommt, wenn man jetzt auf unser Handbuch, was du angesprochen hast, wenn man den Versuch nehmen würde und das Wort Kinderrecht eingibt, wäre ich mir jetzt nicht so ganz sicher, wie viele Treffer wir da finden würden. Aber es ist das andere, was du gesagt hast, wir leben das natürlich. Und man kann das auch in der Entwicklung nochmal daran festmachen. Ich nehme mal 2 Beispiele. In unserem qualifizierten Vorbereitungskurs für Ehrenamt gibt es eine Einheit, die heißt seit über 15 Jahren das Kind mit lebensverkürzender Erkrankung als Subjekt und Auftraggeber. Ein sehr sperriger Titel, der erstmal bei manchen sogar Widerstand erzeugt, bei anderen eher eine Offenheit im Sinne von Nachdenken. Und was sich dahinter verbirgt, ist ja genau das, dass wir versuchen, so gut das möglich ist, mit allen Einschränkungen, die wir selber dann auch erleben in den Kontakten, herauszufinden, was sind Bedürfnisse. Und wenn man nochmal das Wort Kinderrechte nimmt, dass wir darauf achten, dass die Kinder, so wie alle Kinder, das fand ich immer nochmal schön, du hast gesagt, die Kinder kommen als Mensch zur Welt. Also wir müssen sie nicht zu Menschen machen, und das gilt für alle, die das Licht der Welt erblicken. Und dass wir immer sehr darauf achten und auch uns fragen, was heißt das jetzt in dem Zusammenhang? Da wird das Wort Kinderrecht vielleicht nicht genommen. Es geht dann immer sehr stark in Richtung, was könnte auch das Bedürfnis sein? Oder, das finde ich auch nochmal, auch ein Kind mit lebensverkürzender Erkrankung hat das Recht, Erfahrungen zu machen, die vielleicht nicht so schön sind. Damit meine ich nicht willentlich herbeigeführt, sondern ich erinnere mich an ein Gespräch, was mich sehr geprägt hat, dass eine Mutter berichtete, mein Kind hat mal an einem Angebot der Kinderhospizakademie teilgenommen, und das war aus ihrer Sicht, hat dem Kind nicht gut getan. Und sie dann gesagt hat, das würde ich nie wieder machen. Mich hat das sehr beschäftigt, und da sind wir wieder bei dem, natürlich hat die Mutter in dem Fall das Bestmögliche für ihr Kind, hat gesehen, hat eine schlechte Erfahrung gemacht, und gleichzeitig war ich an dem Punkt, dass ich gedacht habe, naja, aber das heißt jetzt also, das Kind wird nicht mehr die Möglichkeit haben, nochmal eine Erfahrung in diesem Bereich zu machen. Das würde ich dem Kind wünschen, mit allen Abwägungen, die damit verbunden sind. Also eine ganz, ja, ist eine große Herausforderung an der Stelle. Das zweite Beispiel, was mir noch einfällt, neben der Einheit, wie wir sie benannt haben, wo wir uns in die Schuhe der Kinder auch hineinzustellen versuchen, aus der Perspektive die Ehrenamtlichen vorzubereiten, ist nochmal, dass wir mittlerweile an dem Punkt sind, dass wir sogenannte Selbsthilfeklausuren für junge Menschen mit lebensverkürzender Erkrankung haben. Das heißt, die sich einmal im Jahr zusammensetzen, die sich aber einmal im Monat in digitalen Treffen die Möglichkeit haben, zusammenzufinden und die ihre Themen dort und ihre Rechte auch einfordern. Und ich musste eben schmunzeln, Agnieszka, als du gesagt hast, Lebensqualität definiert jede Person ja für sich anders. Ich habe heute Morgen noch ein Gespräch gehabt mit einer Kollegin, Wir haben jetzt in 3 Wochen haben wir das Format Selbsthilfeklausur kompakt. Da versuchen wir die Selbsthilfeklausur Geschwister, Eltern, junge Menschen, unterschiedliche, das wiederum den Mitarbeitenden diese Ergebnisse nahezubringen. Was ist das Thema? Sie sagt, erstmalig haben die jungen Menschen selber sich nochmal zu diesem Thema hingesetzt und gesagt, was heißt denn Lebensqualität, was heißt Selbstbestimmung für uns, diese beiden Begriffe. Also ja. Das finde ich dann ganz schön, ne, wenn man merkt, wir entwickeln uns da weiter, weil wir da auch uns schwer getan haben und uns immer leichter tun, für Eltern und Geschwister etwas auf den Weg zu bringen und Bedürfnisse zu erfragen. Wir werden da immer besser, sind noch längst nicht an dem Punkt, wo wir alle sagen, wir sind damit zufrieden. Aber das fand ich eben ganz schön, als du das gesagt hast, dachte ich mir, ach, das passt ja wunderbar. Habe ich heute noch das Thema erfahren, was da behandelt wurde in der Selbsthilfeklausur. Hm.
Wir haben ja in der Kinder- und Jugendhilfe 2012 das Bundeskinderschutzgesetz gehabt und das hat ja erstmalig, also dann jetzt schon vor 12 Jahren, die Verpflichtung zum Schutzkonzept in jeder Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe reingebracht. Auslöser für die Schutzkonzeptvorschrift, die ja 2021 nochmal bekräftigt und unterstrichen worden ist, dass jetzt die Träger selbst in der Verantwortung sind und nicht die einzelne Institution. Und Auslöser war ja einmal die Erkenntnis des Runden Tisch sexueller Missbrauch an Kindern, dass wir einfach sehr viele Menschen haben, die sich gerade im sozialen Bereich aus für uns ja nur also wirklich schwer vorstellbaren Motiven dort engagieren, weil es ein sehr niedrigschwelliger Zugang zu Kindern ist und dann noch in einem ziemlich geschützten Rahmen und ziemlich viele Menschen nicht mitbekommen oder lange nicht mitbekommen, wie viel sexualisierte Gewalt eben auch in Einrichtungen jahrelang, jahrzehntelang und zum Teil auch immer noch vorhanden sind. Und dann hatten wir natürlich noch Runder Tisch Heimerziehung, wo vor allem Gewalt, Beschämung, Bestrafung auch wirklich ein großes Thema in der Kinder- und Jugendhilfe, gerade im stationären Setting war. Und daraufhin ist ja, wie gesagt, die Verpflichtung zum Schutzkonzept, die Verpflichtung zur Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses gekommen. Und deswegen, ich habe gerade schon aufmerksam gehört, also selbst die Ehrenamtlichen müssen ein erweitertes Führungszeugnis mitbringen, was ich schon mal großartig finde. Deswegen bleibt dann jetzt noch meine Frage, wie sieht es denn aus? Du hast gesagt, 33 Standorte, Marcel, habt ihr, wie geht ihr, habt ihr Schutzkonzepte, wie weit seid ihr da?
Ja, also erstmal aus uns selber heraus haben wir das auch lange Zeit gar nicht so genannt, sondern all das, was wir eben beschrieben haben, Auswahlprozesse, Qualifizierungskurse. Wir haben einen Leitfaden zur Koordination der Begleitung und da ist gewährleistet, dass sowohl zur Familie als auch zu den Ehrenamtlichen durch die Fachkraft, also die Koordination, kontinuierlich klar ist, wann da Kontakt ist. Also es ist nicht dem Zufall überlassen, dass ein Dienst das anders macht als ein anderer, sondern das ist etwas, was Standard ist. Und ich habe heute noch mal in Vorbereitung auf das Gespräch geguckt und dachte mir, wir haben doch Interventionspläne. Und ich war mir noch ein bisschen unsicher, haben wir die zum Thema Kinderschutz auch schon? Und wir haben sie seit 2016. Also das heißt, da ist schon klar geregelt seit 2016, wenn etwas Auffälliges festgestellt wird, wo eine Unsicherheit ist, könnte da was sein, gibt es klar beschriebene Wege, wer mit wem, 4-Augen-Prinzip, 6 Augen und wie Eskalationen oder Klärungen der Prozesse da auch möglich sind. Und gleichzeitig haben wir, das ist ja meistens so, du hast eben auch Situationen genannt oder Entwicklungen, die dann nochmal dazu geführt haben, Dinge nochmal zu konkretisieren und sich nochmal anzugucken, diese Verpflichtung an die, nicht von den Institutionen, sondern an die Träger zu geben. Und das gilt für uns natürlich auch. Und was wir gerade machen, ist, wir haben 2 Kinderschutzprojekte. Einmal, wir sind ja Fachorganisation, neben dem, dass wir selber Kinderhospizeinrichtungen betreiben, sind wir auch ein Fachverband, Fachorganisation. Andere holen sich bei uns Beratung. Wir arbeiten mit denen gemeinsam auch an solchen fachlichen Konzepten zusammen. Und da geht es darum, das einmal für die Kinder- und Jugendhospizarbeit runterzubrechen und sie dazu einzuladen und dann ein Konzept zu erstellen, anhand dessen jede Einrichtung in Deutschland das für die Kinder- und Jugendhospizarbeit selber dann erarbeiten kann. Mhm. Das zweite ist das Kinderschutzkonzept intern für uns, für den Deutschen Kinderhospizverein. Da sind wir gerade dabei und auch da wieder ganz wichtig, wir haben ja viel auch über Partizipation gesprochen, da ist es vollkommen klar, wie bei allen unseren Papieren, die wir auch machen, dass die Menschen, die das betrifft, das heißt die jungen Menschen, bei denen wir Möglichkeiten finden, dass die sich beteiligen können, also die sich zum Beispiel verbal mitteilen, aber auch Geschwister oder Eltern stellvertretend für sie, dass wir diese an dem Prozess und der Erarbeitung eines nochmal weitergehenden Kinderschutzkonzeptes beteiligen und das nochmal, ich sag mal, in Form gießen, wo das vielleicht noch nicht in allen Details der Fall ist. Also ob das Personalmanagement ist, Aus- und Weiterbildung, Beschwerdewege, Intervention, Aufarbeitung, Resilienzstärkung, Selbstverpflichtungserklärung, also könnte ich jetzt, das sind so ein paar Stichpunkte, um jetzt die Hörerschaft nicht zu sehr zu langweilen, die gucken wir uns an und damit es dann noch gesicherter ist, weil das muss man einfach so sehen, wir haben bisher keine, ich sag jetzt mal, schwerwiegenden Fälle selber erlebt. Wir können aber auch nicht mit, können ja nur das sagen, was wir bisher auch festgestellt haben. Aber wir hatten eine Situation in einem Dienst, wo es eine Unsicherheit bei einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin gab. Und auch das war dann nochmal ein zusätzlicher Auslöser zu sagen, wir müssen dann noch besser und klarer werden in dem, wie wir mit dem Thema umgehen.
Mhm. Ja, finde ich gut. Und mir gefällt auch sehr dieses, wir leben das, ne? Also bei uns beteiligen sich die Kinder wirklich, ne? Weil das ist ja was, ich sag mal, ich bin ja viel in Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen unterwegs und da könnte ich jedes Mal aus der Hose springen, wenn alle sagen, ja, ja, natürlich haben wir ein Schutzkonzept. Ja, wie lebt ihr das denn? Ja, weiß ich nicht, ne? Also so, wenn man dann nach, ne, wie läuft denn hier Beschwerde wirklich bei den Dreijährigen, ne? Und wenn dann keiner antworten kann, dann weiß man, das ist ein schön geschriebenes Konzept, was nicht gelebt wird.
Also das war auch für mich wirklich das Überraschende. Ich kam ja aus der Forschung zur Demokratiebildung, Demokratiepädagogik. Also ich wusste schon, was ist Partizipation mit Kindern und Jugendlichen. Aber als ich dann das Kinderhospizumfeld betreten habe und erfahren habe, wie viele Instrumente, aber auch wie viele Möglichkeiten der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen es gibt, das fand ich schon sehr beeindruckend. Aber wie gesagt, nicht, weil es so toll ist, sondern weil die Kinder in eine gewisse Mitpartnerschaftlichkeit reingenommen werden müssen, weil wir können nicht ohne die Kinder diese letzte Lebensphase gestalten.
99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
Ich fange mal bei der ganz hoch an in der Gesellschaft, also dass sich die Menschen an die Seite der Familien stellen, nicht die Straßenseite wechseln, sondern aktiv daran mitwirken, den Kindern so begegnen und sie auf Augenhöhe wahrnehmen, das ist das eine. Wenn ich auf die politische Ebene schaue, ich nehme mal die inklusive Kinder- und Jugendhilfe, die da kommt, dann wünsche ich mir, dass die Menschen, die in der Kinder- und Jugendhilfe beschäftigt sind, auch so darauf dann vorbereitet werden, dass sie die Kinder, die Menschen mit Behinderung auch sehen und dass die grundsätzlich gute Idee, die dahinter steckt, dann auch wirklich zu einer Verbesserung der Lebenswirklichkeit führt, weil das ist aus der Erfahrung heraus, wir erleben einfach sehr viel Unsicherheit. Ich will das gar nicht im Vorwurfston formulieren, wenn ich jetzt zum Beispiel an Jugendämter denke, die haben einfach wenig Erfahrung und wenn ich mir vorstelle, dass die Menschen dann nochmal in größerer Zahl auf Menschen mit Behinderung auch treffen und also das erzeugt zumindest Fragezeichen, dass das dann auch gut gelingen mag. Für uns in der Kinder- und Jugendhospizarbeit wünsche ich mir, dass wir das, was wir dann konzeptionell noch stärker verankern, dann auch wirklich gut leben. Also du hast zwar eben das so, und ihr beide habt das so von mir, das tun wir natürlich, aber ein Stück weit das hinkriegen und uns auch nicht dafür, oder wenn wir kritische Punkte dann erkennen, dass wir die auch kritisch miteinander und uns selber hinterfragen. Also dass wir nicht aufhören, den Kinderschutz besser zu betreiben und ich glaube, das ist die noch größere Herausforderung, weil das Kinderschutz zu betreiben ist so offensichtlich, aber die Kinderrechte, die dahinter stecken und die Bedürfnisse, dass wir immer mehr und besser dahin kommen, die Kinder zu verstehen und die als Ausgangspunkt auch immer im Alltag wahrzunehmen. Also da haben wir, glaube ich, immer noch Luft nach oben. Das würde ich mir wünschen.
Okay, so.
Ja, Luft nach oben. Genau. Wir haben hier auch Luft nach oben. Also ich würde mir wünschen, dass wir noch stärker tannatale Themen, also Sterben, Tod und Trauer als einerseits Themen der Pädagogik, aber auch der Gesellschaft in die Qualifizierungsgänge, in die Bildungseinrichtungen, dass wir das Curricular stärker verorten. Nach wie vor ist es eher abhängig von einzelnen Personen. Und ich sag mal, ich breche jetzt eine Lanze hier für die Hochschule Koblenz. Wir sind stark. Kinderschutz, Traumapädagogik, Thanatagogik. Aber es sollte uns bewusst sein, dass die Unsicherheit, von der du berichtet hast, Marcel, das spüren auch unsere Studentinnen und Studenten. Das spüren auch die jungen oder auch älteren Menschen, die sich auf neue Bildungswege einlassen. Und es ist die Aufgabe an uns, an den Hochschulen, auch sie ein Stück weit mit dieser Unsicherheit zu konfrontieren und ihnen Wissensbestände an die Hand zu geben, weil aufmerksam kann man erst dann sein, wenn man auch, ich sag mal, ein gewisses Rüstzeug der Beobachtung hatte und Dinge erkennen kann und auch es überhaupt erstmal zum Thema geworden ist. Und da ist noch sehr viel Luft nach oben.
Okay, sehr viel Luft nach oben, aber ich glaube, ihr beide habt es heute gut geschafft, auch zu zeigen, wie viel Freude diese Arbeit machen kann und wie wichtig natürlich das Engagement da ist, aber dass es eben auch einem ganz, ganz viel, ne, in der Tat, ich sag mal, wie kann man das jetzt gut formulieren? Also ich habe das immer so erlebt, es gibt ganz, ganz viele Momente, die man feiern kann. Ne? Also so in der Intensiv- und Traumapädagogik, ne, da lernt man dann auch, ich sag mal, Erfolge zu feiern und zu sehen, wo andere vielleicht noch gar nicht auf die Idee kommen. Und ich glaube, das ist ein ähnliches Feld, wo man einfach auch viele ganz tolle Momente hat mit den Kindern und eben auch den Familien. Und an alle Zuhörenden, danke, dass Sie hingehört haben.
Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Katinka Beckmann. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und unter kinderschutz-podcast.de.